Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Junges. Immer montags, also einen Tag vor unserem Heimatabend, erscheint eine neue Folge unseres Podcasts. Unser Bars Wolfgang Holzhofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herrendorf und ich moderiere das Treffen. Unser heutiger Gast ist die neue Leiterin der Komödie, Verena Wüstkamp.
Hallo.
Sie ist 1978 geboren worden und ausgebildete Schauspielerin, die ihr Diplom in München gemacht hat. Frau Wüstkamp hat sowohl am Theater als auch vor der Kamera gespielt, im Fernsehen zum Beispiel in den Serien Soko Köln oder der Lindenstraße, im Kino, in den Filmen Playoff und Happy End. Auf der Bühne war sie unter anderem in Mainz, in Frankfurt, in Wiesbaden, in Aachen und eben auch hier in Düsseldorf zu erleben. Neben all diesen Engagements hat Verena Wüstkamp auch viele weitere Fähigkeiten rund um ihren Beruf weiterentwickelt. Als Sängerin, als Sprecherin und auch als Theaterpädagogin. Nun, seit April, ist sie eben die Leiterin der Komödie an der Steinstraße. Lieber Bars, die Kultur hat ja in den Corona-Zeiten sehr gelitten. Magst du als erstes vielleicht mit unserem Gast darüber sprechen, wie die Zeit gelaufen ist und wie auch die Perspektiven sind?
Ja, lieber Christian, ja, sehr gerne. Liebe Frau Wüstkamp, zunächst einmal herzlich willkommen. Wir haben Sie und wer hat die Komödie die Corona-Zeit überstanden? Konnten Sie wenigstens zwischendurch einmal spielen?
Ja, wir konnten im Oktober einen ganzen Monat spielen und dann kam der zweite Lockdown und dann blieben wir geschlossen bis Ende Juni. Dann haben wir für zwei Wochenenden gespielt und da wir ja im Sommer Sommerpause machen und auch keine Open-Air-Bühne im Moment zur Hand haben, das kann sich vielleicht ändern, sind wir im Moment in der Sommerpause, bevor wir dann am 26. August wieder starten in die nächste Spielzeit.
Seien Sie froh, dass Sie keine Outdoor-Veranstaltungen haben, denn wir haben bei den Jungs zurzeit nur Pech. Schon dreimal wegen Gewitterwarnung und Unwetterwarnung mussten die Heimatabende ausfallen. Die Komödie sollte, so war es den Zeitungen zu entnehmen, einmal im Malkasten spielen. Warum ist daraus nichts geworden?
Ja, ich glaube, wir kamen einfach nicht zusammen. Zum Teil waren es vielleicht auch künstlerische Fragen, aber zum Teil ging es so, vielleicht lag das auch ein bisschen daran, dass die Komödie ja unruhige Zeiten hatte mit der Insolvenz letzten Jahres. Das lag aber, muss man auch mal ganz ehrlich sagen, jetzt an dem ersten Lockdown, weil wir waren ja in einem Schutzschirmverfahren und das jetzt schon über 3 Jahre und eigentlich war die übertragende Sanierung war sehr, sehr erfolgreich. Katrin Schindler hatte das ja alles über Jahre geleitet, in die Wege gelenkt. Und in dem Moment, wenn man aber in so einem Schutzschirmverfahren ist und man hat auf einmal eine Umsatzeinbuße, in dem Fall von 0%, weil eben der Lockdown 1.0 kam. Und in dem Moment musste die Komödie insolvent gehen, obwohl wir eigentlich sonst nicht insolvent gegangen wären. Also das muss man an der Stelle auch mal so sagen.
Der Eigentümer, der jetzige Eigentümer an der Steinstraße hat Ihnen erlaubt, noch im alten Haus zu spielen.
Ja.
Wie lange und mit wie vielen Zuschauerinnen und Zuschauern könnten Sie dort noch spielen?
Also wir können auf jeden Fall bis 31.12. spielen. Wir haben auch an Silvester 3 Vorstellungen, will ich auch betonen. Die sind immer sehr beliebt und das ist auch wahnsinnig schön, gemeinsam Silvester in der Komödie zu verbringen. Auch über 12 Uhr, also die letzte Vorstellung, die geht dann meistens bis um 1, 2. Das macht sehr viel Spaß. Ich durfte auch schon 2 Jahre lang, durfte ich dort auch schon spielen über Silvester. Es sieht eventuell so aus, als könnte das vielleicht nochmal verlängert werden. Also es kann sein, dass nicht gleich im Januar der Bagger rollt und das alles abgerissen wird. Aber das ist noch mit einem Fragezeichen versehen. 31.12. steht, dann werden wir weitersehen.
Okay. Wo könnte Ihr Haus auf Dauer seine Heimat finden?
Auf Dauer ist eine gute Frage. Im Moment verhandeln wir mit dem Kapitol. Das könnte eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein. Es ist ein vorhandenes Haus, Tontechnik, alles ist da. Es ist wirklich ein schöner Saal, das Club im Kapitol. Aber da sind wir zu Gast. Also muss man ganz ehrlich sagen, da sind wir einzelne Tage. Das ist eine schöne Möglichkeit, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit einem festen Haus, so wie jetzt in der Steinstraße.
War nicht auch mal das junge Schauspielhaus?
Genau, das Thema hatten wir uns besichtigt und ich habe auch der Stadt signalisiert, dass wir durchaus Interesse haben. Da ist Interesse auch von anderer Seite da und ich kann mir aber auch eine Kooperation gut vorstellen. Zum Beispiel, wenn es nicht unbedingt ein Theater ist, sondern ich glaube, das Haus der Kulturen, die wollen dann Seminare, tagsüber Veranstaltungen machen, dann kann man dieses Haus ja auch wunderbar nutzen. Wir spielen abends Theater, man hat ein kleines Café vorne. Ja, das war jetzt alles direkt vor der Sommerpause. Ich denke mal, da müssen die Gespräche einfach weitergehen.
Sie spielen nach den Sommerferien Szenen einer Ehe und andere Tücken des Alltags von Loriot.
Ja.
Was erwartet uns in dieser Produktion?
Wir haben den Fokus auf die Szenen einer Ehe gelenkt. Es gibt ja diese sehr schönen Zweiergeschichten, wie zum Beispiel Bertha, das Ei ist hart und der Mann, der zu Hause sitzt.
Der mal rausgehen soll, ne?
Das der, ist dieses, genau, wo die Frau
immer, raus,
mach doch mal das, soll ich die Jacke holen? Nein. Und er möchte immer nur da sitzen und die Frau rennt hinten rum und nervt ihn furchtbar. Morgen und er möchte eigentlich gar nicht, genau. Und am Schluss explodiert er dann, obwohl er eigentlich nur da saß. Ja, das gibt einen ganz schönen Einblick einfach in verschiedene Situationen des Ehelebens. Ich glaube, da findet sich jeder auch irgendwo an irgendeiner Stelle mal wieder. Und es sind aber eben nicht nur die Szenen einer Ehe, sondern auch andere Tücken des Alltags. Also was passiert, wenn man meinetwegen kein Feuerzeug dabei hat oder zwei Herren im Bad. Auf einmal findet sich ein anderer Herr in der eigenen Badewanne wieder. Kennt ja auch jeder die Szene. Also die sind wirklich grandios. Drei tolle Schauspieler. Wir haben diese Sketche zusammengestellt. Es sind ja wirklich einzelne Sketche und wir haben da ein schönes buntes Programm zusammengestellt, auf das ich mich selber sehr, sehr freue.
Loriot-Spielen gilt ja als große Herausforderung. Warum machen Sie es sich zu Beginn gleich so schwer?
Ja, aber ich meine, jeder Künstler und Kulturschaffende liebt Herausforderungen und ich denke mir, ich habe drei großartige Kollegen engagiert, die werden diese Herausforderung meistern.
Super. Wie sieht der weitere Spielplan aus?
Danach kommt kein Auskommen mit dem Einkommen. Das ist ein Stück, was im November schon, November 2020, Premiere haben sollte, mit Peter Milovic und Andrea Spatzek in den Hauptrollen. Dann kam der zweite Lockdown, dann haben wir jetzt versucht, im April wieder neu zu starten. Da sah es ja mal kurz so aus, als können die Theater aufmachen. Dann war das ja doch nicht so und dann habe ich entschieden, die armen Schauspieler, die immer wieder angetreten sind, wir fingen wieder an zu proben, ach nee, doch nicht. Also das war irgendwann auch ein bisschen frustrierend und dann habe ich entschieden, okay, ich schiebe die Produktion jetzt in den Herbst, damit sie auch sicher 6 Wochen spielen kann und ich hoffe auch, dass das im Herbst so sein wird. Ich klopfe auf Holz. Ja.
Wir drücken in die Daumen.
Absolut.
Ja, lieber Christian.
Ja, wann haben Sie sich entschieden und vor allem warum, die Leitung der Komödie zu übernehmen?
Es war so, im Winter verbrachte ich die Zeit in Namibia, einige Monate. Ich hatte hier eh nichts zu tun als Schauspielerin. Und da bekam ich einen Anruf von Katrin Schindler. Und sie fragte mich tatsächlich, also eigentlich war es so, ich rief sie an und wollte fragen, ob ich noch länger in Namibia bleiben kann oder ob wir weiterspielen. Und dann meinte sie, nein, ich glaube, du kannst bleiben. Ich glaube, die Theater können nicht aufmachen. Ich so, aber ich wollte eh mit dir sprechen. Möchtest du meine Nachfolgerin werden? Da musste ich mich erstmal setzen. Also das war so, ich habe letztes Jahr an der Eröffnung ein bisschen mitgearbeitet und vor allem hinter der Bühne einiges organisiert und da meinte sie so, oh, da sind ja ganz viele Talente, von denen ich gar nichts weiß. Ich so, ja, genau, ich habe ja auch in der Vergangenheit mit einer Kollegin ein Ensemble geleitet über einige Jahre und wir haben dort Eigenproduktion mit der Stadt Hanau gemacht und da war ich auch, sagen wir mal, Mädchen für alles, von der Regieassistenz bis zur Produzentin, Choreografin. Und dann meint sie, naja, vielleicht wirst du ja mal irgendwann meine Nachfolgerin. Und dann dachte ich so, interessant, spannend, kann ich mir super vorstellen in 5 bis 10 Jahren. Dass das dann 3 Monate später so sein wird, davon bin ich nicht ausgegangen. Und natürlich habe ich dann wirklich reiflich überlegt, weil ich möchte meinen Beruf als Schauspielerin nicht aufgeben, muss ich aber auch nicht. Also viele andere Theaterleiter wie Professor Helmer in Frankfurt, auch hier René Heinersdorf. Es gibt so viele, die Regisseure oder Schauspieler sind. Also ich kann beides unter einen Hut bringen. Ist natürlich auch tough, aber das ist das, was ich mir vorstelle. Und dann dachte ich, das ist eine schöne Herausforderung, die ich sehr, sehr gerne annehmen möchte.
Welche Vorteile hat das, wenn eine Schauspielerin ein solches Haus leitet im Vergleich zu einer Kauffrau oder
Naja gut, eine Kauffrau alleine, die kann natürlich einen super Wirtschaftsplan machen. Da suche ich mir Hilfe für, sage ich auch ganz offen und ehrlich. Ist ja auch gut so, weil ich habe kein BWL studiert. Ich mache natürlich aber in dem Fall den Spielplan selber. Ich lese die Stücke, ich engagiere die Kollegen. In dem Fall ist ein Vorteil, dass ich das Ensemble kenne, weil ich selber 6 Jahre dort gespielt habe. Ja, also ich glaube, ich habe nochmal einen anderen Blick natürlich, so wie jemand, der BWL studiert hat, auf die Zahlen ganz anders blickt, als ich das tue, habe ich einen ganz anderen Blick auf eine Produktion. Auch jetzt in den Proben, dann habe ich schon gesagt, ja, dürfte ich auch jetzt nach dem Durchlauf eine kleine Kritik machen. Das ist nicht unbedingt üblich, wenn jemand von der anderen Seite kommt.
Ja.
Aber das war dann auch ganz gern gesehen.
Was haben Sie Neues gelernt? Also was packt man sich da so neu drauf, wenn man so eine Aufgabe übernimmt?
Das ganze Kulturpolitische, ich habe ehrlich gesagt nicht in Düsseldorf gelebt, jetzt erst seit ein paar Wochen. Genau, ich kannte nicht die ganzen Herrschaften, die ich jetzt kenne. Also das ist sehr spannend, man lernt viele Menschen kennen. Natürlich befasse ich mich mit wirtschaftlichen Themen auch. Ich muss mir auf einmal Zahlen anschauen, Excel-Tabellen und so weiter, erstelle jetzt wie gesagt einen Wirtschaftsplan. Das sind alles neue, spannende Felder.
Wie haben Sie Ihr Haus in Anführungsstrichen vorher als Schauspieler erlebt? Also Sie haben es ja gesagt, Sie haben 6 Jahre schon hier gespielt. Ja. Also was hat das von anderen Häusern, die Sie kennen, unterschieden? Was mochten Sie? Was?
Also ich mag, dass wir wirklich eine Theaterfamilie sind. Das sagt man immer so leicht, aber ich habe das schon auch in der Vergangenheit erlebt, in anderen Häusern. Ich mag das auch sehr und ich glaube, ich bleibe auch an Häusern, wo ich das Gefühl habe, da ist das so. Und ich glaube, der Zusammenhalt war an der Komödie schon gewaltig. Allein wenn ich denke 2018, wo auf einmal so ein riesengroßes finanzielles Loch war, wo dann innerhalb kürzester Zeit 80.000 Euro zusammenkamen, um die Komödie zu retten. Das schafft man nicht einfach so, wenn da nicht einfach wunderbare Leute um einen herum sind. Unter anderem, natürlich haben dort auch die Jungs ganz, ganz stark unterstützt und geholfen. Vor allem aber der Zusammenhalt auch unter den Kollegen, die da sind, die unterstützen, das finde ich schon beachtlich und das macht Spaß.
Sie haben gesagt, Sie können weiter auf der Bühne stehen und spielen. Ist das auch noch in Fernseh- oder TV-Produktionen möglich oder wäre das dann ein zu viel?
Das kommt immer drauf an. Also wenn das jetzt kleinere Rollen sind mit einzelnen Drehtagen, ist das kein Problem. Das mache ich auch oder ab und zu mache ich Werbung und solche Geschichten. Das ist dann an einem Tag abgedreht oder geshootet, das ist kein Problem. Wenn es jetzt was Längeres wäre, ich warte gerade so den Fall, wenn ich dachte, wenn ich das jetzt kriege, weiß ich nicht, wie ich das dann handle.
Tatortkommissarin.
Ja, das wäre natürlich toll. Ich glaube, dann müsste ich mich entscheiden.
Ich glaube auch, ja.
Ja.
Wie hat sich das Boulevardtheater aus Ihrer Sicht in den vergangenen Jahren verändert und wie muss es sich weiter verändern?
Das ist eine ganz interessante Frage und das beschäftigt mich gerade sehr, weil darum geht's eigentlich, wenn man erfolgreich bleiben möchte oder wenn wir, sage ich mal, im Boulevardtheater überleben möchten, weil diese Hochzeiten sind einfach, die sind vorbei. Ich glaube, diese Stars, die damals jeder kannte aus dem Fernsehen, das ist heute anders. Das hat sich verändert durch Netflix, Amazon und Co. Da müssen wir umdenken. Es ist nicht mehr einfach so, dass die Menschen ins Theater kommen, weil es gibt so viel Angebot. Da frage ich mich auch, wirklich, ich habe heute noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, was ist unser Alleinstellungsmerkmal? Also auch wir haben ja noch ein anderes Boulevardtheater, eine andere Komödie, das Theater in der Köhe. Was machen die anders, was wir machen? Und ich glaube, der jetzige Spielplan ist auch so ein bisschen, da musste ich einiges übernehmen. Vom letzten Jahr durch Corona ist einiges ausgefallen. Und wenn ich jetzt, ich hab schon so gedacht, mein Profil wird sich wahrscheinlich erst 22, 23 in dem Spielplan widerspiegeln. Ich möchte gerne breit gefächerter werden, auch den Blick auf Kinder- und Jugendtheater lenken. Ich habe jetzt eine Lesung, ist eigentlich keine Lesung, eigentlich ein Kollege, der erzählt Märchen für Kinder frei, also er spielt auch. Das ist etwas, was ich selber auch gemacht habe und praktiziert und das hat einen sehr, sehr schönen theaterpädagogischen Hintergrund. Da geht es auch um Sprachförderung. Sowas möchte ich machen, Theater für Kinder und Jugendliche. Auch schauen, dass ich Schulklassen reinbekomme. Man kann einen Klassiker spielen. Wir haben jetzt schon den Tschechow gehabt. Das ist ein ganz tolles Thema, auch für Oberstufenklassen. Auch ein Shakespeare als Komödie. Ich meine, es gibt wunderbare Komödien von Shakespeare und die kann man einfach sehr unterhaltend inszenieren. Also und damit würden wir jetzt dem Schauspielhaus, denke ich mal, auch keine Konkurrenz machen. Auch Komödienklassiker wäre Erich Kästner, 3 Männer im Schnee, was wir auch schon gemacht haben, lief sehr gut. Erich Kästner, Agatha Christie, die Mausefalle hatten wir. Also ich muss schauen, dass man mehr in diese Richtung geht. Schöne Namen, aber gleichzeitig auch, also berührend, mit Anspruch, trotzdem unterhaltend.
Ja, worauf liegen die Zuschauer besonderen Wert? Sind es eher bekannte Namen oder bekannte Stücke?
Beides würde ich sagen. Also irgendetwas muss oder wäre gut, wenn es bekannt wäre. Entweder der Autor, das Stück oder wie gesagt ein Kollege, ein Schauspieler.
Wir haben ja hier in Düsseldorf 3 Häuser, Komödie, das Theater an der Köhe und das Theater an der Lukallee. Bietet Düsseldorf genug Potenzial für alle drei Häuser?
Ich glaube schon. Vor allem ist es ja auch so, dass unser Publikum viel aus dem Umland kommt. Also wir haben allein im Jahr hatten wir, glaube ich, bestimmt 9000 Menschen, die aus Köln zum Beispiel kamen, aus dem Umland, überall. Wir können das immer ganz gut.
Wir freuen uns immer, wenn Kölner nach Düsseldorf kommen.
Ja, ja. Absolut. Also wir haben das quasi, wir können das über unsere Facebook-Seite, kann man dann gucken, wie viele Leute kommen von wo und wo. Und genau, also da kommen viele auch aus dem Umland zu uns. Ich glaube schon, dass Potenzial für uns alle und Raum für uns alle da ist. Das hoffe ich sehr.
Wie erleben Sie in diesem Zusammenhang die Kulturpolitik in Düsseldorf? Wo werden die Schwerpunkte gesetzt? Wo braucht es aus Ihrer Sicht Unterstützung?
Also es ist ja so, dass in den letzten Jahren, man muss schon sagen, dass wir Privattheater, wir sind oft nicht so bedacht worden. Das kann ich aber manchmal auch verstehen, weil die Privattheater, wie gesagt, waren privat geführt. Also wir sind es ja jetzt nicht mehr, will ich mal dazu sagen. Wir sind jetzt gemeinnützig. Genau, der alleine Gesellschafter ist der Freundeskreis e.V. Also mir gehört die Komödie nicht, sondern ich bin da einfach nur angestellt. Wir können jetzt Spenden beziehen, Spendenquittung ausstellen und so weiter. Also das ist jetzt was anderes. Es war, glaube ich, immer so ein bisschen die Angst, ach, wenn ich dem Theater, dem es eh schon nicht gut geht, Geld gebe, was bringt das denn eigentlich noch? Oder vielleicht machen die da was ganz anderes mit? Und was haben die überhaupt für ein Ziel? Oder was wollen die überhaupt? Ja, also ich bin gerade dabei, die ganzen Politiker auch kennenzulernen und ich hoffe, dass wir da auch in Zukunft Unterstützung bekommen. Ja, sage ich mal so, Punkt.
Sie sprachen ja schon gerade den Freundeskreis an. Das finanzielle Engagement des Freundeskreises ist beachtlich.
Ja, also die unterstützen uns natürlich. Die sind jetzt der alleinige Gesellschafter. Der Freundeskreis hat 120 Mitglieder und alles das, was quasi ein Mitglied an Mitgliedsbeitrag bezahlt, was auch gar nicht viel ist, das kommt wiederum der Komödie zugute. Aber das ist natürlich nur ein ganz, also im Endeffekt, wenn man das ganze Budget anschaut, ist das
ein heißer Tropfen.
Ja, ja, es ist okay. Wirklich ein Peanuts, natürlich.
Die Komödie wird nächstes Jahr 60 Jahre alt. Was haben Sie vor?
So ist das. Wir haben erstmal vor, weiter zu existieren und eine neue Spielstätte zu haben ab Januar.
Das 60. Lebensjahr zu erreichen.
Ganz genau, das ist erstmal das Ziel zu überleben, weil natürlich, es gibt jetzt das neue Spielzeitheft, also auf unserer Homepage habe ich auch, sieht man schon die ganze Spielzeit, die ist geplant und ich plane erstmal auch wirklich bis Sommer. Aber wenn ich nicht weiß, wo ich spielen kann, fange ich natürlich jetzt nicht an, eine große Gala zu planen und sagen, wir machen ein 60-Jähriges. Das werden wir tun und ich hoffe das auch, dass wir das gebührend feiern können.
Jetzt kommen wir wieder zum beliebtesten Spiel von Christian, die schöne Abschlussrunde, schnelle Fragen, schnelle Antworten.
Genau. Schon die Abschlussrunde?
Ja. Es geht schnell.
Das ist ja unglaublich. Ja.
Genau, diese Abschlussrunde funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Wir stellen Ihnen eine Frage, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten. Sie können eine von beiden nehmen, beide nehmen oder eine neue Antwort finden.
Aha.
Oder uns für die Frage beschimpfen. Das geht auch. Wer schreibt die besseren Stücke für Boulevardtheater? Englische Autoren oder deutsche Autoren?
Englische.
Welchen Humoristen mögen Sie lieber? Sie haben beides im neuen Programm drin. Heinz Erhardt oder Loriot?
Loriot.
Wir haben vorhin auch schon mal gehört, dass Sie verschiedene Bühnenfähigkeiten noch dazu haben. Was ist schwieriger, Stepptanzen oder Fechten?
Oh, gleich.
Okay. Gleich schwer oder gleich leicht?
Gleich schwer, aber beides schön.
Sie haben auf Ihrer Internetseite auch angegeben, dass Sie sowohl Hessisch als auch Französisch sprechen. Haben Sie einen dieser Dialekte oder wenn ja, welchen oder welche Sprache schon auf der Bühne benutzen müssen?
Beides.
Okay.
Beides, also Hessisch wirklich öfter im Volkstheater, ja.
Ja. Damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich danke ganz herzlich unserem Gast Verena Wüstkamp, unserem Moderator Christian Herrndorf, unserem Mann für die Technik Thorsten Runde vom Podcast Studio NRW, den Ideengeber Ludolf Schulte und Vizebass Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungesliedes Major Velvo ein großes Dankeschön für seine neuen Aufnahmen. Und alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr, Lewe Junges, auf www.düsseldorferjunges.de und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt, wie jeden Dienstag normalerweise, auch im Podcast, das Jungeslied und sagt Mats ab.
Nirgends ob die schöne Welt mich statt Lewe so gefällt, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fand, als ne Düsseldorfer Jung. Hell strahlt jolne Sonne schien über unsere schöne Ring, wo ich froh mi lätsche song, als ne Düsseldorfer Jung. Wo ich froh mi lätsche song, als ne Düsseldorfer Jung. Ach, dat Lätsche war so nett, wat min Mam gesungen hätt, wenn ich ab ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung. Wenn ich ab ihr Schuss gesprung, als ne Düsseldorfer Jung.
Dies ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.